Verantwortlich für diese Sendung ist Ingrid Ebinal aus Burg. Moin Moin und ein freundliches Hallo aus dem Studio der Störfrequenz hier im Kulturbahnhof Itzehoe. In unserer heutigen Magazinausgabe beginnen wir mit der ersten Folge eines Vortrags von Michael und Merle Ontrup zur Gelbwestenbewegung in Frankreich. Michael ist Franzose und berichtet uns aus der Perspektive eines Einheimischen. An einem weiteren Montag dann die Fortsetzung. Der Soziologe Dieter Rucht hält die Protestbewegung der Gelbwesten in Frankreich für spezifisch französisch. Sie werde kaum in anderen Ländern Fuß fassen. Spezifisch national sei zum Beispiel die soziale und ökonomische Situation derer, die sie tragen und die vor allem außerhalb der großen Ballungszentren leben, schreibt Rucht in seiner neuen Studie Die Gelbwestenbewegung, Stand und Perspektiven. Weite Teile der Bevölkerung seien trotz höheren Mindestlohns als in Deutschland und früherem Renteneintritt sozial eher prekär abgesichert. Zudem werde das Leben im ländlichen Frankreich immer schwieriger, weil Frankreich, das fast doppelt so groß wie Deutschland ist, aber nicht einmal halb so dicht besiedelt, die Infrastruktur auf dem Land abbaue und verfallen lasse. Doch hören wir jetzt den ersten Teil des öffentlichen Vortrags von Merle und Michael zur Gelbwestenbewegung aus dem historischen Veranstaltungsraum im Himmel und Erde in Itzehoe.
Wir fangen an ein bisschen mit Geschichte, nicht so viel, aber ein bisschen muss sein. Frankreich hat schon immer eine autoritäre und zentralisierte Regierung. Ludwig XIV., Napoleon, de Gaulle ist wahrscheinlich jedem Begriff. Zwischendurch gab es dann immer mal wieder Aufstände, Revolutionen, was auch immer. Jeder kennt aus dem Geschichtsunterricht 1789, Französische Revolution, ist aber nicht die einzige. Es gab noch eine Menge mehr. 1968 ist natürlich auch bekannt. Was wahrscheinlich wenig bekannt sein wird, ist die letzte, nämlich von 2009 in Guadeloupe. Guadeloupe gehört zu Frankreich, ist ein Überseeterritorium. Und da hatten sie auch anderthalb Monate Revolution. 2009, auch nie in den Medien hier erschienen oder wenn, dann vielleicht nur mal randmäßig. Mit de Gaulle nach dem Zweiten Weltkrieg, mit der Fünften Republik, kommt es zu einem sogenannten halbpräsidentialen Regierungssystem. Das bedeutet, dass der Präsident unglaubliche Machtbefugnisse bekommt. Er wird direkt vom Volk gewählt, also ganz anders als bei uns. Er hat die Möglichkeit, die Regierung und auch das Parlament abzusetzen, bis heute. Er ist an Kriegseinsätzen maßgeblich mitbeteiligt, er kann also mitentscheiden. Und es gibt auch den Ausnahmezustand in Frankreich, der im Moment aber nicht ausgerufen worden ist, wo wirklich alle rechtsstaatliche Gewalt entmachtet wird und auf den Präsidenten übergeht. Muss man sich vorstellen. De Gaulle selber hat diese Machtfülle nicht ausgenutzt. Der hat sogar nach einem Referendum, was nicht zu seinen Gunsten ausging, in einem Punkt abgedankt und ist gegangen. Seit dem Jahr 2007 gibt es dann weniger Kontrolle für diesen Präsidenten. Die haben nämlich ausgesetzt einen Paragraphen, der es vorher möglich machte, Präsidenten für Hochverrat am Volk abzusetzen. Der ist abgeschafft worden, so dass es sehr wenig Möglichkeiten noch gibt, gegen den Präsidenten vorzugehen und vom Volk aus sowieso nicht, nur vom Parlament aus. Nachdem das passiert ist, hatte dann Sarkozy die Möglichkeit, die Verträge von Lissabon zu unterschreiben, kennen wir hier auch. Was wir aber nicht hatten, war eine Volksabstimmung, die vorher in Frankreich gelaufen ist. 2005 haben über 50% der Franzosen gegen die römischen Verträge gestimmt. Diese römischen Verträge sind dann mal ein bisschen noch umgemodelt worden. Dann ist man nach Lissabon gegangen und da hat man das Gleiche dann unterschrieben. Gegen den Willen des Volkes, man musste nur 2 Jahre warten. Dann kam es, kennen wir auch alle, ist bei uns genauso gewesen, 2008 zur Bankenrettung. Auch da waren die Franzosen nicht begeistert von. Es gab bis zum Jahr 2005 ungefähr alle 4 Jahre zu irgendeinem Thema in Frankreich noch Volksabstimmung. Seit 2005 gibt es keine einzelne mehr. Weil Volksabstimmungen eben nicht vom Volk initial ausgehen können, sondern nur von gewählten Vertretern. Und da müssen genug gewählte Vertreter zustimmen, damit das überhaupt läuft. Seit 2005 passiert nicht mehr, keinerlei direkte Demokratie mehr. Gott sei Dank, wenn sowas passiert, wenn solche Machtstrukturen da sind, gibt es auch Leute, die diese anprangern, weil das ist eben der Unterschied. Bei uns dürfen wir das noch. Wir sind nicht in China oder in der Türkei. Und hier sind 3 Leute erwähnt, die das gemacht haben, nämlich Etienne Chouard, der eine direkte Demokratie propagiert, Thomas Piketty 2013. Ich habe gelernt, er ist Franzose, der ist ja ins Englische, ins Deutsche, in alle Sprachen übersetzt worden, mit seinem Buch Das Kapital, gehe ich gleich noch kurz drauf ein. Und Christoph, jetzt spreche ich wieder aus, Guilly, okay. Christoph Guilly, 2014, der hat ein Buch geschrieben, La France Périphérique. Könnte man übersetzen mit die Randgebiete Frankreichs, ist aber nicht übersetzt worden. So, Etienne Chouard, wichtigstes, er hat noch viele andere Ideen, aber seine Grundidee ist, wir brauchen mehr direkte Demokratie, wir brauchen mehr Demokratie, die vom Volk ausgeht. Und er will das erreichen, indem wir es hier in Griechenland machen, das heißt, Politiker nicht gewählt, sondern auf Zeit gezogen, so dass niemand auf die Idee kommt, seine Macht zu missbrauchen und sie selber, ja, nur weil er wiedergewählt werden will und weil er weiterhin gut bezahlt werden will, alles zu machen, damit das so ist. Thomas Piketty mit dem Kapital. Die wichtigste Erkenntnis aus diesem Buch ist eigentlich folgendes. Bis zum Zweiten Weltkrieg hatten die obersten 10% der Bevölkerung, die obersten 10% der Bevölkerung, um die geht es, also Anteil des obersten Dezils, zwischen 40% und 50% des Einkommens der Länder, der USA und Europas. Dann kam der Zweite Weltkrieg, Einbruch. Es hat sich so ein bisschen normalisiert, da waren es dann nur noch 30-35%. Und seit 1980 geht das wieder los. Das heißt, immer mehr Leute immer weniger Leute besitzen immer mehr am Volkseinkommen. Er meint, das sei so mit dem Ende des Kalten Krieges, weil die Reichen jetzt verstanden haben, wir brauchen die anderen nicht mehr, sie müssen uns nicht mehr verteidigen und deswegen können wir uns einfach erlauben, was wir wollen.
Je suis le dauphin de la place Dauphine et la place Blanche à mauvaise mine. Les camions sont pleins de lait, les balayeurs sont pleins de balais. Il est 5 heures, Paris.
Das dritte Buch, nicht übersetzt, in Deutschland deswegen auch nicht bekannt, von Christoph Guilly, ich kriege den Namen wahrscheinlich schon wieder nicht hin, aber ist egal. Der erzählt eigentlich, dass heutzutage in Frankreich, man kann sich überlegen, was es für Parallelen zu Deutschland gibt, vielleicht nicht ganz so viele, aber ein paar wird es geben, das Land eigentlich dreigeteilt ist. Wir haben also die reichen Ballungsräume, die Städte, wir haben die Vororte, also reiche Ballungsräume, das dunkelste, das Rote und Lila. Wir haben die Vororte, in denen die Menschen wohnen, die da in die Städte arbeiten gehen. Er nennt sie dann die Diener dieser Reichen. Und wir haben den Rest des Landes, und der Rest des Landes ist so weiß hier und ist eigentlich in gewisser Hinsicht eine Wüste. Und zwar eine Wüste im Hinblick auf Arbeitsplätze, eine Wüste im Hinblick auf Infrastruktur, also Nahverkehr, hatten wir eben schon das Thema, ne? Busse zurück gibt es nicht mehr. Im Hinblick auf Krankenhäuser, im Hinblick auf Schulen, das ist in Frankreich noch viel schlimmer als in Deutschland. Das heißt, meine Kinder mussten 15 Kilometer zur nächsten Schule fahren, als ich in Frankreich gewohnt habe. Ganz schlimm ist dabei die Arbeitsplatzsituation. Wir sehen hier Bilder von 1975 bis 2014. Es geht um die Industrien in Frankreich. Die nehmen stark ab. Über die Hälfte ist es weniger geworden. Und die ganzen Arbeitsplätze sind da verloren gegangen, wo eben diese Menschen in diesen Gebieten leben, wo es sowieso nichts gibt. So dass sie, wenn sie dann noch einen Arbeitsplatz haben wollen, immer weiter fahren müssen. Und das ist wichtig für das Nächste. Also diese ganzen Infos, die ich da hatte, die kommen eben von unabhängigen Wissenschaftlern, von unabhängigen Buchautoren, diejenigen, die sich nicht um das hier kümmern müssen. Und da werden wir auch Parallelen zu Deutschland finden. Die Karte zeigt, im Einzelnen braucht man sie nicht angucken, dass 10 Milliardäre 90% der Medien besitzen. Also Zeitungen, Zeitschriften, Radiostationen, Fernsehen. In Deutschland haben wir ähnliche Phänomene. Das ist wiederum wichtig für die Wahl von Emmanuel Macron. Ich bezeichne sie, und nicht nur ich, als die gestohlene Wahl, weil die Franzosen hatten mehr oder weniger gar keine Wahl. Emmanuel Macron ist sozusagen aus dem Hut gezaubert worden. So, wer ist der Mensch eigentlich? Weiß jemand von Ihnen, was der vorher war, bevor der Politiker geworden ist?
Der war Investmentbanker bei der Rothschild
Bank. Richtig. Investmentbanker bei der Rothschild Bank. Niemals Politiker gewesen, niemals ein politisches Amt gehabt. Gut, da war einmal Finanzminister, aber er hat das auch nicht lange gemacht. So, was ist passiert? Drei dieser 10 Milliardäre haben beschlossen, der da, den finden wir gut, den machen wir jetzt mal zum Präsidenten. Wie macht man sowas? Na, ganz einfach. Man schreibt in 2 Jahren 8000 Artikel über diesen Herrn. Und hier haben wir nur die Titelseiten, die er gehabt hat. So dass jeder der Meinung ist, oh, den habe ich ja schon mal gesehen, von dem habe ich mal was gehört. Und das ist nur die geschriebene Presse. Die haben natürlich auch noch Radiostationen, die haben natürlich Privatfernsehen und dann geht es weiter. So, seitdem Emmanuel Macron jetzt Präsident ist, gab es 17 Reformen in nur 18 Monaten. Geht auch noch weiter, so dass selbst die Medien selber teilweise von Bulimie oder Überdosis an Reformen reden. Also eine Reform, noch eine Reform, noch eine Reform. Und alle diese Reformen gehen eigentlich zulasten der Unter- und Mittelschicht. So, dass man schon jetzt merkt, wie es anfängt zu brodeln. Was hat das Fass jetzt zum Überlaufen gebracht? Einmal Steuergeschenke für reiche Franzosen. Da hat schon vorher Sarkozy mit angefangen. Da steht, wie sie alle heißen. Ich habe es zusammengefasst. Im Endeffekt führt es dazu, dass, was waren das, 30 Milliarden? Dass der Staat 30 Milliarden weniger einnimmt und die Reichsten der Reichen 30 Milliarden mehr behalten dürfen. Zum Teil mit dem Hinweis, ja, sie sollen das ja auch investieren und damit Arbeitsplätze schaffen, tun sie aber nicht. Oder nur sehr selten. Dann, was fürchterlich aufgestoßen hat, das mag jetzt manchen ökologisch eingestellten Menschen ein bisschen komisch vorkommen, aber ich kann schon verstehen, wenn ich weite Arbeitswege habe, habe ich ja vorhin schon gesagt, und jetzt darf ich plötzlich nur noch 80 fahren, ich brauche schon vorher lange, jetzt brauche ich noch länger. No? Rekorddividenden auf französische Aktien, Unternehmen, die an der Börse sind, sind nach den amerikanischen Unternehmen die, die die meisten Dividenden abwerfen, obwohl sie Leute entlassen, ganze Fabriken schließen, so dass das natürlich auch nicht gut ankommt. Dann kommt hinzu Macron, manchmal, wenn man sich das anhört, dann denkt man, das kann nicht wahr sein. So kann ein Präsident nicht über seine Bevölkerung reden. Also faul, reformfeindlich, dumm, all sowas ist schon bei ihm aus dem Mund gekommen, und zwar in öffentlichen Interviews. Das gefällt nicht, kommt nicht gut an. So. Durch diese Medienkonzentration ist eigentlich der einzige Freiraum, den es noch für Andersdenken gibt, das Internet. Was passiert jetzt da im Internet? Zunächst einmal fing es an mit einer Petition, kennen wir alle, change.org oder ähnliches. Und da hat eine Priscilla Ludowski mal gesagt, wer kann das eigentlich noch aushalten, dass diese Benzinpreise so steigen? Wohlgemerkt, die Ökotax, die wir ja schon lange haben auf die Benzin und Diesel, das ist bei denen erst vor kurzem eingeführt worden. Und dann haben sie gesagt, das ist alles für die Umwelt. Und dann kam raus, ja, 17% sind für die Umwelt, den Rest nehmen wir für was anderes. Kennen wir auch. Also, inzwischen aufgerufen sind es über 1 Million, die das unterzeichnet haben. Ich weiß nicht, ob es noch weitergeht. Also das war das Letzte, was wir gefunden haben darüber. Hinter die Windschutzscheibe. So, das ist passiert. Da waren ganz viele, die haben ihre gelbe Weste rausgeholt und mal dahinter gepackt, weil jeder muss sie am Auto haben, wissen wir. Im Anschluss kam dann diese Dame mit einem Video auf Facebook, das in 2 Tagen 6 Millionen Mal gesehen wurde. Da sehe ich im Moment auch ein paar Parallelen, weil wir haben gerade auch ein Video in Deutschland, das gerade 5 Millionen Mal schon geguckt worden ist.
Sieben.
Sieben inzwischen? Okay. 7 Millionen Mal. Auch in kurzer Zeit. Und die hat gesagt, ihr habt uns die Benzinpreise erhöht. Ihr habt uns jahrelang gesagt, wir sollen Dieselautos kaufen. Und jetzt sagt ihr uns, ja, das sind Dreckschleudern. Wir haben kein Geld, uns andere Autos zu kaufen. Wir müssen weit fahren. Ihr sagt jetzt, wir sollen nur noch 80 fahren. Und sowieso auf dem Land geht alles den Bach runter und wir haben gar nichts mehr. Wo gehen unsere Steuergelder hin? So, dass, wie hier auch in Deutschland jetzt, dann sich die Politiker genötigt sahen, zu antworten, das hier ist die Umweltministerin. Und diese Umweltministerin, die hat dann so Dinge gesagt, die den Franzosen gar nicht passten. Die hat nämlich gesagt, ja, es gibt doch jetzt eine Prämie, damit sich alle neue Autos kaufen können. Und dann haben die Leute gesagt, ja, was soll das denn? Ne? Prämie, selbst wenn ihr uns die Prämie gibt, können wir trotzdem keinen neuen Wagen kaufen, der so viel weniger verbraucht, dass das ausgeglichen wird, was wir da an Benzin mehr bezahlen müssen. Geht gar nicht. Hat also nicht gefallen. Gut, nochmal zur gelben Weste zurück. Also wir haben schon gesagt, es gibt sie in jedem Auto. Wenn ich eine gelbe Weste anziehe, dann bin ich in einer Notsituation. Die Gelbwesten meinen, sie sind in einer Notsituation. Gelb ist im französischen Kulturkreis die Farbe der Betrogenen. Sie fühlen sich betrogen. Und wir werden später noch sehen, sie ist auch die Farbe der Verräter. Der Herr Lagerfeld, der gehört natürlich nicht zu den Gelbwesten und jetzt kann er es ja auch gar nicht mehr, aber der hat bei so einer Kampagne mitgemacht, wo eben für die Sicherheit im Straßenverkehr geworben wurde mit der gelben Weste. Und da steht jetzt, c'est jaune, c'est moche, ça ne va avec rien, mais ça peut vous sauver la vie. Also es ist gelb, es ist hässlich, passt zu gar nichts, aber kann euch das Leben retten. Diesen Slogan haben die Gelbwesten erstmal übernommen. Fanden sie sehr gut. Und dann sind immer mehr Leute, die genau wissen wir jetzt auch nicht, aber auf die Straße gegangen, haben sich versammelt, haben angefangen miteinander zu reden. Unten habe ich übersetzt, der Scham, arm zu sein, verwandelt sich in Zorn, wenn man feststellt, dass man nicht alleine ist. Vorher haben die nämlich jeder für sich gedacht, ja, ich kann wohl nicht haushalten, wenn am 10. mein Kühlschrank schon leer ist und ich nicht mehr weiß, was ich essen soll und wie ich weitermachen soll, dann muss es wohl an mir liegen, wenn ich zur Tafel muss. Tafel gibt es nicht, da heißt es Resto de Coeur, also die Restaurants des Herzens. No? Aber es ist die gleiche Bewegung und die gleiche Art, Essen übermäßiges, wiedergesammeltes Essen zu verteilen. Dann muss es wohl an mir liegen. Und dann haben sie gemerkt, oh, den anderen geht es auch so. Es geht uns allen so und sie haben angefangen, miteinander zu reden. Gelbwesten. Wir können natürlich nicht alle vorstellen. Man kann sich im Internet ein bisschen umsehen und dann findet man ja, Arbeitslose, Lkw-Fahrer, 31, 33 Jahre alt. Die dritte hier ist diese Priscilla Ludowski mit ihrer Petition am Anfang. Die verkauft Kosmetik im Internet. Wir haben eine Pflegerin, weil es gab auch Krankenhausreformen, ne? Und auch da herrscht Notstand. Wir haben Rentner. Rentner müssen jetzt mehr Sozialabgaben zahlen, die nicht mehr mit ihrer Rente zurechtkommen. Die letzte da in der Reihe, das ist die, die dieses Video auf Facebook gepostet hat. Und dann kamen auch noch andere Leute hinzu. Der junge Mann da sieht ganz nett aus und sieht auch so aus, als wenn er was studiert hat. Hat er auch. Also normalerweise trägt er Krawatte oder auch sogar Robe. Ne? Anwalt, 31 glaube ich, oder 33 ist er schon, weiß ich nicht, 31 Jahre alt. Einer der Wortführer der Gelbwesten, aber eben kein Anführer. Die Gelbwesten haben sich dafür entschieden, dass jeder eigentlich nur für sich selber redet und sie keine Anführer in dem Sinne wählen. Und wir sehen noch, wie das nachher kontrolliert wird. Dieser Herr hier, Umschulung zum Klempner, 40 Jahre alt, hat jetzt leider nur noch ein Auge. Im Anschluss an seine Proteste, das sehen wir auch noch, warum und wieso. Nächster. Der Richie Thibault, ein Schüler, 14 Jahre alt, unglaubliches Kind, kaum zu glauben, ein Redner der Sinti und Roma, weil auch die haben Reformen erfahren, wo sie sagen, geht gar nicht und wir wissen nicht mehr, wie es weitergehen soll. Und jetzt der letzte, der gefällt mir besonders gut, weil der hat einen schönen Slogan. Und zwar lautet sein Slogan: C'est moi qui le paye, d'une certaine manière, c'est ma pute. Also, Macron, ich bezahle ihn, ich oder meine Eltern zahlen ja schließlich Steuern, in einer gewissen Weise ist er meine Mutter. Auch das da wurde gerne wieder aufgegriffen. Man muss es natürlich nicht ganz so heftig sagen. Vielleicht kann man auch ein bisschen netter ausdrücken, aber wenn wir richtig überlegen, wir bezahlen unsere Politiker.
So ist es.
Sie sollen uns dienen und nicht umgekehrt. Der Gelbwesten. Wie blockiere ich einen Kreisverkehr, ohne Ärger zu kriegen? Ja, indem ich mir genug Leute schnappe und immer im Kreis laufe. Kann ich auch mit Autos machen, ist ein bisschen teuer und stinkt mehr. Aber da kommt keiner mehr durch. Und wenn ich das vom Einkaufszentrum im Vorort mache, am Wochenende, am Samstag, dann ärgert das ganz schön. Was bezeichnend ist für diese Bewegung, ist, dass ganz viele Frauen auf der Straße sind. Warum sind es die Frauen? Ja, auf dem Land fahren die zum Kindergarten oder zur Schule, wenn sie zu weit weg ist und es gerade mal keinen Schulbus gibt. Die sorgen dafür, dass eingekauft wird, mehrheitlich immer noch, wissen wir, unsere Gesellschaft ist nun mal so. Und was auch ganz wichtig ist, alte Leute auf dem Land werden, wenn sie nicht irgendwo im Altersheim sind, und selbst dann muss ja mal jemand hingehen und sich um sie kümmern, vielfach von Nachbarinnen, von Familienangehörigen besucht und versorgt. Ich selber habe eine Freundin, die geht immer ins Altersheim, selbst schon eine alte Dame, und schneidet dann, fährt da selber hin und schneidet den alten Damen und Herren die Haare, weil sie früher Friseurin war. Menschen kennen wir alle. Wir wissen nicht, wie weit sie gekommen sind und ob sie es durch ganz Frankreich geschafft haben. Sie haben auch versucht, Nachtwachen zu machen. Das ist nicht so gut gelaufen nach dem Demonstrieren. Und dann, nach einigen Samstagen und einigen Demonstrationen, gab es dann die Demonstration der Verletzten, weil immer mehr Verletzte mit der Polizeigewalt, die ist jetzt geschminkt, das ist keine echte Verletzung, die war auf der Demonstration, immer mehr Verletzte eben dabei herausgekommen sind, weil die Polizei echt brutal gegen die vorgeht. So, was haben sie noch gemacht? Man könnte jetzt sagen, der arme Mensch, sein schönes Haus wird da beschmiert. Nee, nee. In Frankreich bekommt jeder Abgeordnete während seines Mandats 5.800 Euro im Monat, um nur, das ist nicht sein Gehalt oder so, das hat er noch extra, um ein Büro zu eröffnen.
Nein.
Und in diesem Büro seine Wähler zu empfangen und mit denen zu reden. So, was passiert mit diesem Geld? Vielfach, die müssen es nicht zurückzahlen, fangen sie dann an, einen Kredit für ihr Eigenheim damit abzuzahlen und haben dann ihr Wählerbüro dann erstmal in diesem Eigenheim. Und wenn sie fertig sind mit ihrem Mandat, oder vielleicht noch mal zweimal nachgelegt haben, dann haben sie ihr Haus fertig bezahlt. Und das gefällt den Menschen, die von 1200 Euro im Monat leben müssen, auch nicht so gut. Und deswegen sind sie ziemlich sauer gewesen, haben denen teilweise die Türen zugemauert, sieht man hier, das Ganze geschmiert, gibt noch andere Dinge. Hier steht, endgültige Schließung, alles muss verschwinden, das schreibt man normalerweise bei Geschäftsaufgaben. Oder auch nur hier die harmlose Version, ein bisschen mit den gelben Westen geschmückt. Um dann mal zu sagen, guckt mal, hier hat euer Abgeordneter sein Büro. So, das nächste, was sie gemacht haben, da unten steht, zahl deine Steuern. Starbucks ist auch hier jedem Begriff, ne? Das ist die brutalere Version, je nachdem, wie die Leute so drauf sind. Oder aber, wir gehen einfach massiv mal in den Laden und blockieren das Ganze. Gefällt natürlich auch nicht, weil die Kunden, die da Kaffee trinken wollen, die kommen dann nicht mehr. Wie können sich Gelbwesten jetzt verständigen und wie können sie uns oder auch den Franzosen natürlich vornehmlich erzählen, was da eigentlich los ist? Weil in die öffentlichen Medien kommen sie ja nur, wenn sie was kaputt gemacht haben oder wenn jemand mal wieder sagt, dass das einfach Leute sind, die keine Ahnung haben. Hauptsächlich kommunizieren die über Facebook Live. Das auch, weil ihre Wortführer, die keine Anführer sind, wenn sie irgendwo mit jemandem reden, sich immer selber filmen, um den anderen zu sagen, das habe ich gesagt, ich habe mich nicht mit denen eingelassen, ich habe mich nicht mit dem Feind verbündet. Ihr könnt alle gucken, was wir geredet haben. Dann die Versammlung auf den Kreisverkehren, die haben teilweise wirklich da richtig schön aufgebaut und sich da häufig niedergesessen und sie haben wirklich politisch diskutiert, was kann man anders machen und so weiter. So weit, dass sie zum Schluss auch wieder Wortführer zu der Hauptversammlung der Gelbwesten geschickt haben. Die hat jetzt schon zweimal stattgefunden, das letzte Mal im April, wo sich dann die Abgeordneten, also die Wortführer der Kreisverkehre wieder getroffen haben an einem anderen Ort und miteinander wieder geredet haben. Die haben eine Internetseite, weil ja offiziell immer andere Teilnehmerzahlen rausgebracht werden, als es tatsächlich waren. Auch das kennen wir aus Deutschland. Und natürlich auch erzählt werden muss, zumindest so andeutungsweise, was machen wir als nächstes, versammeln wir uns. Und im Internet gibt es ganz viele Blogger, ganz viele YouTuber, die eben über das Ganze berichten. Es gibt ganz viele Menschen, die entweder sogar Journalismus studiert haben oder auch so einfach anfangen.
Soweit der erste Teil des Vortrags. Teil 2 folgt an einem weiteren Montag hier auf der Störfrequenz. Wir danken für die Aufmerksamkeit und freuen uns auf ein Wiederhören zur selben Zeit auf dieser Welle. Verantwortlich für diese Sendung ist Ingrid Ebinal aus Burg.